Ich übergebe jetzt das Wort an den Herrn Magister Peter Ebenhoch der EPICO Informationssysteme GmbH in Wien. Er wird sprechen über Vorteile, welche Vorteile freies Wissen und freie Software bieten können. Vielen Dank.
Danke. Dass das Windows etwas länger braucht beim Starten auf einer Open-Source-Initiative, ist soweit klar. Also es müsste gleich soweit sein. Ich darf mich zunächst herzlich für die Einladung bedanken und bin froh, dass ich es noch rechtzeitig geschafft habe. Die Arlbergstrecke war gesperrt, weil da hinter ein Güterzug entgleist ist. Ich habe selber, wie schon kurz berichtet, eine kleine Firma in Wien, die sich primär um Verlage kümmert, also Verlage betreut, was eben deren Prozesse der Informationserfassung, Aufbereitung, Konvertierung des Drucks betrifft. Und habe unter dem Aspekt her auch eine sehr hohe Affinität zu Open Source entwickelt. Es schaut hier sehr gut aus, also die Folien könnten vielleicht gleich verfügbar sein. Der Einsatz von Open Source in Verlagen hat sich, wie auch in anderen Bereichen wahrscheinlich, sehr positiv entwickelt, nach einer großen Skepsis am Anfang. Ist das jetzt kein Thema mehr, ob man eben eine Open Source Software einsetzt oder ein kommerzielles Softwareprodukt. Ich mache jetzt einen kleinen Zeitsprung. Muss ich da lauter reden oder leiser oder? Geht so. Ich mache jetzt einen kleinen Zeitsprung und zwar ins Jahr 1964. 1964, da wurde vom MIT zusammen mit den Bell Labs und General Electrics ein sehr großes Softwareprojekt gestartet, in dem ein neues Betriebssystem entwickelt werden sollte. Der Name des Projekts hieß Muntix, steht für Multiplex Information and Computing System. Das Programmierhandbuch dazu umfasste ganze 3000 Seiten. Das System sollte 1000 User gleichzeitig bedienen, für damalige Verhältnisse ein Wahnsinn. Und entsprechend wurden hier viele Mitarbeiter darauf abgestellt, an diesem System zu arbeiten. Nach einigen Jahren der Entwicklung und nach vielen Investitionen schaute das Ganze nicht ganz so gut aus. Das System konnte gerade 3 Personen unterstützen, die gleichzeitig daran arbeiteten. Es schien so, dass das Projekt einfach nicht das Ziel erreichen konnte. Dennoch hat das US-Verteidigungsministerium 1968 noch empfohlen, unbedingt das Projekt weiterzuführen, weil es natürlich eine tolle Sache wäre, so ein tolles System, wo bis zu 1000 User gleichzeitig daran arbeiten können. Im Frühling 1969 aber haben doch die faktischen Probleme überwogen. Das Projekt wurde eingestellt und man hat einfach es für tot erklärt. Ich weiß jetzt nicht, wie viele von Ihnen hier schon mal von Muntix gehört haben. Wahrscheinlich sind es nicht sehr viele. Ein Mitarbeiter des Projekts, ein Herr Ken Thompson, der hatte im Sommer darauf 4 Wochen freie Zeit und wie so oft sind eben dann, was sagt immer hinter einem großen Mann steht eine große Frau, also seine Frau, die war nämlich für 4 Wochen mit dem Baby weg bei ihrer Mutter und er saß da und hat überlegt, was soll er machen, er hatte eine freie Zeit und er ist jetzt nicht angeln gegangen oder hat nicht sonst was gemacht oder Häusel bauen, sondern er hat beschlossen, dass er das Projekt, an dem er mitgearbeitet hatte, dass er das doch noch selber in Angriff nehmen möchte. Er hat 4 Wochen Zeit gehabt. In der ersten Woche hat er den Kernel geschrieben, in der nächsten Woche eine Shell, dann einen Editor und noch einen Assembler. Zufällig hatte er auch einen älteren Computer, auf dem er da so herumprobieren konnte. Das so entstandene Betriebssystem, das nannte er Unix, in einer kleinen Anspielung auf das gescheiterte Großprojekt Muntix, man hat es dann später auf Unix umgetauft. Wie ist jetzt dieses Unix-System, wie konnte sich das so verbreiten? Wie konnte das so viele Erfolge feiern, bis hin eben zu BSD, FreeBSD, OpenBSD und natürlich zu Linux? Zunächst wurde Unix durch Kaffeeklatsch bekannt, also durch Hörensagen. Es hat sich herumgesprochen, dass er das gemacht hat, er hat das hergezeigt. Und er ist dann öfters, wir schreiben wie gesagt, wir sind in den 60er Jahren, mit einem Tape, also es gab noch kein Internet, mit einem Tape herumgereist und hat eben dieses System bei Interessenten installiert. Man hat jede Menge diskutiert. Es sind dann natürlich auch jede Menge an Rückantworten gekommen oder an Wünschen. Und die Ideen sind dann auch gleich in die nächste Version eingeflossen. Oder es haben manche Leute neue Tools entwickelt. Entsprechend gibt es unter Unix für fast jeden Zweck ein kleines Programm, mit dem man genau das eben lösen kann. Was zeichnet jetzt diese Unix-Kultur aus, wie ich das nennen möchte? Diese offene Unix-Kultur, Release offen. Also nicht zu lange auf etwas hinarbeiten und nicht zu lange warten, bis man etwas herausgibt, sich was trauen und einfach eine Softwareversion releasen, schauen, wie sie funktioniert, Feedback einsammeln. Talk a lot. Also einen Haufen drüber reden, was man macht. Eben Kaffeeklatsch, so ist das Ganze groß geworden. Natürlich auch übers Internet. Nicht im stillen Kämmerchen sitzen und dran herumfeilen, sondern nach außen gehen und sich unterhalten, was gewünscht wird, was Sinn macht. Make it work, make it better. Keine perfekte Lösung anstreben am Anfang, sondern einfach mal eine, die funktioniert. Das kann dann immer noch in einem zweiten Durchgang verbessert werden. So hat sich auch, wie der TCP-IP-Stack zu Linux gekommen ist, hat sich auch dann diese einfachere Lösung vom Andy Cox zunächst durchgesetzt, gegen eine eigentlich konzeptionell fundiertere, die aber halt nie fertig geworden wäre oder nicht rasch fertig geworden ist. Lieber kleine, tolle, einfache Dinge machen, die funktionieren, als grandiose Sachen anstreben, die dann wahrscheinlich scheitern. Wir haben es gleich am Anfang gesehen, dieses Muntix. Lieber einzelne Programme schreiben, die gut zusammenarbeiten können. Und warum nicht einfach immer Text nehmen für Konfigurationsfiles und zum Datenaustausch? Heute könnte man vielleicht sagen XML. Auf jeden Fall ein offenes Format und kein geschlossenes. Was kennzeichnet diese Unix-Kultur noch weiters aus? Softwareentwicklung geschieht in öffentlich zugänglicher Weise. Der Prozess der Softwareentwicklung ist offen. Es passiert nicht im stillen Kämmerchen. Die gemeinsame Aufmerksamkeit verbessert die Codequalität. Also es wird nicht etwas entwickelt, nachher erst herausgebracht und es zeigt sich, dass es lauter Bugs hat, dass man eben manchmal fürchten muss, wenn eine kommerzielle Softwareversion 1.0 ist, wenn man sich dann als Beta-Tester oft fühlt, sondern gemeinsame öffentliche Entwicklungsarbeit kann die Codequalität verbessern. Dann, die Mitwirkenden wirken freiwillig mit. Es wird keiner gezwungen, hier mitzumachen. Und es kann auch jeder selber sagen, was er tun möchte. Es wird keinem eine Arbeit zugewiesen, die er nicht haben möchte. Nächster Punkt. Nähe von Entwurf und Umsetzung. Lieber öfter mal testen, als ewig planen und dann die Umsetzung davon abgetrennt durchführen. Das geht hin bis zu diesem Stichwort agiler Softwareentwicklung, dass ich zunächst nämlich den Test schreibe und erst nachher das Codefragment dazu. Seit dem Internet natürlich Code-Management, Bug-Tracker-Systeme und Newsgroups-gestützte dezentrale Entwicklung. Also offene, über das Internet mögliche globale, nicht nur Windows hat heute Startprobleme. Also die internetgestützte Tools, um dezentral arbeiten zu können. Und ich nähere mich jetzt meiner These oder der ersten These, die lautet, die Offenheit von Software und auch von Wissen erweitert die quantitativen und qualitativen Ressourcen zur Weiterentwicklung der Software oder des Wissens erheblich. Warum ist das so oder warum kann das so sein? Der erste Grund ist rein quantitativ. Wenn mehr Personen mitarbeiten können, dann wird das schneller fertig werden. Da schüttelt schon jemand den Kopf. Es gibt ja von Brooks dieses Gesetz, dass eben wenn man ein Softwareprojekt, das von hinten nachhinkt, wenn man das noch weiter verzögern möchte, dann soll man ja die Entwicklungsmannschaft verdoppeln, weil durch diese Mehrzahl an Programmierer sich der Kommunikationsaufwand so erhöht, dass man plötzlich lauter immer mehr Fehler hineinbekommt. Das Gesetz gilt hier anscheinend im Bereich der freien Software nicht oder nur eingeschränkt, weil diese freien Softwareentwicklungsvorgänge zeigen uns, dass es sehr wohl möglich ist, dass es ist sehr gut skalierbar, könnte man sagen, auf IT-Deutsch. Es können anscheinend beliebig viele Personen an einem großen Projekt mitarbeiten und es kommt dennoch was Gescheites heraus. Warum, schauen wir nachher. Dann der nächste Punkt. Die Mitwirkenden arbeiten freiwillig mit. Und die meisten, wenn ich etwas freiwillig tue, dann tue ich deshalb genau das, was ich gut kann. Und also ich zumindest, es macht mir mehr Spaß, etwas auszuführen, was ich gut kann, als etwas, was ich überhaupt nicht kann. Außer natürlich, ich möchte das lernen, da wird es am Anfang etwas holprig zugehen. Das heißt, die Personen arbeiten alle auf dem Gebiet, wo sie sich gut auskennen und entsprechend kommt einfach mehr heraus, als wenn jemand eine Arbeit übernehmen muss, die eben ihm zum Beispiel oder ihr zugewiesen wird. Und natürlich, das, was herauskommt, das kann sofort von beliebig vielen anderen Personen weiterentwickelt werden. Es ist ja eben offen. Und die Frage, um die ich mich jetzt vorhin gedrückt habe, warum, also ich habe behauptet, da kommt was Gescheites heraus, warum ist das so? Ich meine, wie wird dies nämlich koordiniert? Wie können sehr viele Personen zusammenwirken und es kommt dabei was heraus? Erfahrungsgemäß, wenn man mehrere Personen an einer Sache arbeiten lässt, so entsteht ohne Koordination und gegebenenfalls Korrekturen, entsteht erfahrungsgemäß oft nur ein Durcheinander. Also es kann zumindest sein, dass da einfach jeder sich kreativ einbringt, aber dass das Ergebnis unbrauchbar ist. Jetzt braucht es anscheinend einen Mechanismus zur Koordination und zur Korrektur. Und da gibt es im Bereich von Open Source einige. Es gibt also kein einheitliches Modell, nach dem das immer abläuft. Bei Linux, das ist ein Beispiel für den Fall, dass eben eine Person im Vordergrund steht und sich auch wirklich darum kümmert, zumindest am Anfang war das bei Linux so, dass die entsprechenden Beiträge angenommen werden oder abgewiesen werden. Also dass wirklich einer sagt, das wollen wir haben, das wollen wir nicht haben. Bei anderen Projekten, wie beim Apache-Projekt oder auch bei den BSD-Derivaten, da gibt es so eine Art Gruppen, so Steuerungsgruppen, die sich selber Regeln auferlegt haben, soweit auch wieder freiwillig, und die dann vorsehen, oft ist das abgestuft, es gibt da Committer und solche, die dann entscheiden, was verwendet wird, was nicht. Also auch da gibt es über diese Gruppen diese Koordinationsfunktion. Entsprechend, man könnte jetzt auch einen Bezug zu diesem Lizenzmodell noch sehen, die das ein bisschen anders ausgestaltet haben. Der Punkt ist aber auch hier der, dass auch das soweit freiwillig geschieht. Das heißt, niemand muss sich jetzt hier diesen Steuerungssystemen unterwerfen. Es kann jeder selber hergehen und sagen, okay, das gefällt mir nicht, was Sie machen, das Projekt läuft komplett in die falsche Richtung. Ich nehme jetzt den Quellbestand und mache was anderes draus. Das heißt, ich kann jederzeit den Quellcode verwenden und sagen, ich mache jetzt mein eigenes Projekt. Muss mich natürlich an diese Lizenzvorgaben halten, die da sind. Also das wird dann auch ein offenes Projekt sein müssen wahrscheinlich. Und das kommt hin und wieder vor und wird als Forking bezeichnet. Dass also ein Projekt einfach sich da spaltet praktisch. Ich komme jetzt zu, ich habe bisher noch nicht gestanden, dass ich eigentlich Jus studiert habe. Ich habe jetzt einen Teil, der ein paar rechtliche Aspekte aufzeigt. Man hört immer wieder Open Source, das sind ja die Wilden, die halten sich nicht an das Eigentum. Und das war jetzt gerade gestern oder vorgestern in den Medien, dass eben ein Drittel der Software sei gestohlen und Raubkopien und Softwarepiraterie und Sie kennen diese Schlagworte sicher. Und wenn jetzt jemand einfach sagt, die Software soll frei sein, dann ist das ja ein ganz schlimmer, weil der möchte überhaupt nichts davon wissen. Es ist nicht so. Also Open Source Lizenzen setzen im Gegenteil sehr, sehr stark auf juristische Aspekte und auch auf den Schutz des geistigen Eigentums. Was allerdings das Ganze interessant macht, ist, dass das Eigentum normalerweise dazu dient, dass ich andere ausschließen kann von etwas. Also wenn ich selber mein Auto habe, dann darf natürlich kein anderer da hineinsitzen, als Beispiel. Ich kann jemanden ausschließen. Die Open-Source-Idee aber möchte im Gegenteil anderen die Nutzung erlauben. Und das geht natürlich besonders gut, weil es ja Software ist, die ich da beliebig kopieren kann, ohne dass ich da irgendeine materielle Umsetzung brauche. Also Open-Source-Lizenzen sind sehr wohl auch, also oder brauchen sehr wohl auch das Recht, um zu bestehen. Wie schaut es jetzt im Bereich des Wissens aus mit dieser Offenheit und mit diesen rechtlichen Vorgaben? Die zweite These, die ich da habe, ist, dass das gegenwärtige Urheberrecht die massiv geänderten technischen Rahmenbedingungen, also Sie wissen es, verlustfreies digitales Kopieren, MP3, nur als Schlagworte, dass das gegenwärtige Urheberrecht das viel zu wenig reflektiert. Das heißt, das Urheberrecht ist für das, wie die Situation heute ist, einfach nicht, entspricht dem nicht, ist für das nicht gemacht worden. Und es gibt jetzt natürlich Ansätze, hier technische Maßnahmen vorzusehen. Also wenn schon eine Musik-CD frei kopiert werden kann, dann baut man halt irgendetwas ein, dass das eben nicht geht oder dass man das nur einmal machen kann oder dass das nur geht, wenn man dann die CD im Badezimmer hört oder irgendwelche Sachen. Also technische Vorschriften, technische Software-Einschränkungen. Und das läuft eben unter dem Stichwort digitales Rechtemanagement. Und das heißt, dass die Urheberrechte plötzlich technisch determiniert sind. Also es wird technisch vorgegeben, was rechtlich geht und nicht umgekehrt. Während bisher eben diese Zitierfreiheit gegolten hat oder das Recht auf Privatkopie, so kann das jetzt technisch eingeschränkt werden und plötzlich stehe ich eigentlich schlechter da als vorhin, weil das Urheberrecht mir vorhin mehr zugestanden hat. Also das ist eine Richtung, die es da gibt, dieses digitale Rechtemanagement. Es gibt auch hier jetzt eine Initiative, die ich eben zum Thema freies Wissen noch kurz vorstellen möchte. Das ist diese Creative Commons Idee. Das übliche Copyright ist das Copyright-Zeichen, alle Rechte vorbehalten. Die andere Variante ist das digitale Rechtemanagement, das ist ungefähr technisch mögliches vorbehalten. Und die Creative Commons Idee heißt einige Rechte vorbehalten. Was ist jetzt damit gemeint? Gemeint ist, jetzt kommen einige Grafiken, und darum muss ich ein bisschen laden, gemeint ist, dass jeder Autor nicht nur sagen kann, das ist geschützt oder ist nicht geschützt, sondern ein Autor kann sagen, ich möchte, du kannst das beliebig verwenden, aber ich möchte, dass ich namentlich genannt werde. Das ist das erste Verkehrszeichen. Also ich möchte namentliche Nennung. Das zweite, der Inhalt kann beliebig verwendet werden, aber das darf nicht entgeltlich geschehen. Es ist nur unentgeltlich. Das dritte, der Inhalt darf beliebig verwendet werden, er darf aber nicht bearbeitet werden. Und das vierte noch, wenn das jemand verwendet, darf er das, aber er muss die gleichen Rechte, die ich vorgesehen habe, auch anwenden. Also das ist jetzt im Elefantengalopp diese vier Möglichkeiten. Was heißt das? Das heißt, es wird hier die Möglichkeit geschaffen, dass ich im Urheberrecht plötzlich ganz fein abstimmen kann, was ich haben möchte und was ich nicht haben möchte. Und es muss jetzt zum Beispiel eine große Institution, die ein Archiv hat, also ein Aspirant auf diese oder eine Institution, die das verwenden wollte, war die BBC in London. Und die haben ein großes Archiv. Und wenn sie das einfach so rausgeben, dann müssen sie alles Mögliche fürchten. Wenn sie sagen, verwendet unser Archiv, unser Wissen, dann müssen sie fürchten, dass es zum Beispiel entgeltlich verwertet wird, was sie vielleicht nicht möchten, oder dass sie nicht als Autor genannt werden. Mit diesen Varianten kann man das ganz genau als Autor vorgeben, was man eben gerne haben möchte und was nicht. Diese Varianten, die sind auch so gedacht, dass sie praktisch weltweit gelten. Jetzt klar ist es, dass wir hier ein anderes Urheberrecht haben als ein Nachbarstaat. Deshalb wird eben an diesen lokalen Umsetzungen gearbeitet, dass ich also zu diesem schönen Symbol die rechtliche Fundierung auch habe. Ich kann dann, wenn ich selber einen Inhalt habe, es kann ja auch eine Webseite sein oder ein Skriptum, sind gerade, wenn wir hier in einer Fachhochschule sind, gerade Lehrinhalte. Jeder hat irgendwo sowas herumliegen. Ich unterrichte auch in einer FH und auf der Uni. Und was mache ich mit diesen Unterlagen, die ich habe? Ich möchte das gerne hergeben, aber ich möchte nicht natürlich, dass es ein anderer nimmt und dann damit macht, was er möchte, weil ich mich ja dort dann doch betrogen fühlen könnte. Mit diesen Möglichkeiten vorhin kann ich dann sehr einfach, auch menügeführt auf dieser Website creativecommons.org, kann ich mir dann diese entsprechende Lizenz zusammenbauen lassen und die entsteht dann als echter Text, als Metadatensatz, den ich oben in dem Meta-Tag haben kann und auch in einer Lawyer-Readable-Form. Ich finde es immer wieder toll, dass hier Human-Readable und Lawyer-Readable unterschieden werden. Das heißt, es ist dann wirklich auch juristisch eben abgesichert. Und das Ganze soll primär den Autoren und Kreativen helfen und nicht den Verwertungsgesellschaften. Also es soll das Urheberrecht wieder zu den Urhebern bringen. So, das war jetzt ein kleiner rechtlicher Exkurs. Jetzt komme ich zu einem für mich eben ganz tollen Beispiel von offenem Wissen, nämlich zu Wikipedia. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier eh jeder schon kennt, was ein Wiki ist und Wikipedia. Ein Wiki ist etwas ganz Tolles. Es ist ein offenes Hypertext-System, bei dem Sie jede Seite, die Sie sehen, sofort selber bearbeiten können. Also vielleicht haben einige von Ihnen mit Content-Management-Systemen zu tun gehabt. Bei den Kunden, die ich habe, ist das auch immer wieder natürlich ein Wunsch. Man hätte gerne ein Content-Management-System, man hat eine Website. Und die meiste Arbeit macht es dann auszuarbeiten, wer in einem Unternehmen jetzt welche Seite wie verändern darf. Und wer, wenn jemand etwas verändert hat, dann noch sagen muss, ja, das ist in Ordnung, wie das verändert wurde. Also da gibt es ganz und wirklich tolle ausgefeilte Systeme, Workflow, rollenbasiert, Rechtevergabe. Bei einem Wiki müssen Sie das alles vergessen, weil jeder kann jede Seite, die er sieht, sofort bearbeiten. Es gibt keine irgendwie geartete Möglichkeit, das einzugrenzen. Das ist nicht vorgesehen. Das heißt aber auch, Sie müssen, wenn Sie etwas sehen und verändern möchten, dann müssen Sie nur einen Knopf drücken, nämlich Edit, und dann in die Tastatur hineinhauen. Sie müssen sich nicht mal einloggen. Sie können sofort ohne die kleinste Barriere die Inhalte bearbeiten. Jetzt hat 2001 haben manche Leute gedacht, es wäre doch nett, wenn wir eine große Enzyklopädie, wie diese, das Microsoft Pendant, das geschlossene heißt, diese Encarta, glaube ich, diese CD, es wäre doch nett, wenn wir eine offene Enzyklopädie hätten. Und sie haben 2001 ein Wiki ins Internet gestellt unter www.wikipedia.org und da war schlichtweg nichts drin. Das war also eine Startseite und was das Ganze soll, aber es war leer. Und man kann sich jetzt gut fragen, die sind irgendwie dämlich, weil warum soll jetzt jemand motiviert sein, hier irgendwas reinzuschreiben? Es gibt nichts bezahlt, es ist reiner Zeitaufwand, man muss noch schauen, wie das Wiki funktioniert, das ist ja verrückt. Würde man meinen, also 2004 waren schon über eine halbe Million Beiträge drin und es gibt natürlich auch einen deutschen Ableger, der bei, glaube ich, 50.000, 60.000 herum operiert und die Beiträge sind absolut lesenswert. Es ist eine wirklich einfach eine tolle Sache. Jetzt bei Wikis gibt es natürlich das Problem, jeder kann hineingehen und was abändern. Und es gibt das Phänomen des Wiki-Vandalismus. Da kommen Vandalen und löschen einfach alles weg. Ist möglich beim Wiki. Bei einer Enzyklopädie ist natürlich auch das Problem, da kommt wer daher und schreibt irgendeinen Mist hinein. Das kann einfach falsch sein, das kann erfunden sein, das kann auch irgendwie nur persönliche Kommentare darstellen. Also wie wird hier die Qualität gesichert? Auch hier wiederum haben wir, das ist für mich total analog zu dem vorhin, wir haben hier auch wieder diese Open-Source-Idee, jeder kann beitragen, jeder wird wahrscheinlich über das schreiben, wo er sich auskennt. Es mag Leute geben, die über Sachen gerne schreiben, wo sie sich nicht auskennen. Grundsätzlich wird jeder mal da was schreiben wollen, wo er einfach der Fachmann oder die Fachfrau ist. Und dieses Koordinationsteam, was es gibt, schaut einfach, was gibt es Neues Und wie passt das nicht? Wobei das kann nicht jeder im Koordinationsteam die volle Fachkunde haben. Aber eine gewisse Qualitätskontrolle gibt es. Und wenn es wirklich ganz böswillige Personen gibt, die sich wild aufführen, dann kann der Person auch untersagt werden, weiterhin mitzuwirken. Dass das dann umzusetzen, ist natürlich fraglich, weil das Wiki hat per Definition keine Sperre vorgesehen. Aber es ist irgendwie der Bann dann der Gruppe, die diese Person ausschließt, die das dann eben unterbindet. Und ich habe jetzt ein paar Sachen aufgezeigt, aus meiner Sicht Hintergründe von Open Source, für die Effizienz von Open Source, für den Erfolg von Open Source und auch ein Beispiel, wie das im Bereich des freien Wissens oder des offenen Wissens funktionieren kann. Die Frage ist jetzt natürlich die, ist das alles so eitel Wonne? Ist das alles die einzige Lösung oder hat das nicht auch irgendeinen Haken? Und natürlich hat das auch irgendeinen Haken. Wenn natürlich jeder nur das tut, was er gern tut und wenn im Wiki jeder nur das hineinschreibt, was ihn interessiert, dann kann es halt vielleicht Leute geben, die kennen sich auf einem Gebiet aus, wollen aber nichts darüber schreiben und im Wiki steht dann über das nichts drin. In der Tat sind einige Themenbereiche, eher geisteswissenschaftliche, ein bisschen unterentwickelt. Es gibt also Lücken. Bei einem kommerziellen Produkt, wie heißt das da? Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt im Print, diese Brockhaus-Dinger, die so edelledergebunden sind und sehr schwer ausschauen. Da ist natürlich eine Redaktion dahinter, die dann sich darum kümmert, dass auch zu den Themen, was noch ein Auto aufgetrieben wird. Hier beim Wiki ist das offen. Und es ist auch aus meiner Sicht analog im Softwarebereich. Es gibt irrsinnig viele Sachen. Es gibt aber zum Beispiel, oder ich kenne zumindest kein professionelles Satzsystem, außer natürlich LaTeX, mit dem auch diese Folien gemacht sind. Es gibt aber kein Satzsystem, was ich jetzt einem Verlag empfehlen könnte, dass er das verwendet, im Bereich von Open Source. Es kann sein, dass das sehr schwierig zu programmieren ist und dass jemand, der gerne programmiert, nicht unbedingt ein Satzspezialist ist, kann eine ähnliche Ursache haben. Oder es kann auch so sein, dass bei ganz fantastischen Produkten wie GIMP, dass da dann doch im Detail ein Feature fehlt, was dann doch den Einsatz einen professionellen bisschen erschwert. Also das kann eben vorkommen, weil vielleicht niemand da war, der das implementiert hat. Man kann immer hoffen, dass noch wer kommt, aber es kann es eben geben. Ein anderer Haken ist natürlich, wenn dieses Forking zu oft auftritt. Forking haben wir schon gehabt. Es ist jemand unzufrieden mit dem Gang des Projekts. Er nimmt die Codebasis, macht für sich ein neues Projekt draus. Wenn das jetzt öfters passiert, dann werden die Anwender natürlich verwirrt. Was ist jetzt das eigentliche Projekt? Welchem sollen sie jetzt folgen? Es muss aber nicht so sein. Es gibt auch drei BSD-Varianten und die haben alle ihren Sinn und ihren Zweck. Fazit. Es hat immer schon offene und geschlossene Modelle gegeben und dank dem Erfolg von Linux wird es das auch sicherlich weiterhin geben. Es ist vielmehr so, dass man sich zum Teil manchmal den Eindruck hat, man muss sich schon um die proprietäre Software Sorgen machen, weil die offene Software sich so durchgesetzt hat und es kann gut sein, dass das mit dem zweiten Punkt zusammenhängt, nämlich dass meiner Meinung nach das offene Entwicklungsmodell, sei es von Wissen, sei es von Software, dass es enorme Effizienzvorteile hat durch die Art, wie es funktioniert. Wenn jeder in einer Gruppe das machen kann, was er gut kann und einfach seine Stärken einbringt, dann geht hier einfach sehr viel weiter. Die rechtlichen Rahmenbedingungen, vor allem auch für offene Modelle, sollten verbessert werden. Also die Open Source braucht sehr wohl auch eine rechtliche Absicherung, rechtliche Berücksichtigung. Ich halte auch diese Idee, Software zu patentieren, hier einen Schritt in die falsche Richtung. Die Creative Commons Lizenz ist ein tragfähiger Ansatz aus meiner Sicht, um Wissen zu schützen, beziehungsweise mit Schützen meine ich hier ist eigentlich anbieten zu können. So, das war jetzt entsprechend der Dramaturgie. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Meine Webseite sollte jetzt wirklich mal fertig werden demnächst, www.epico.at. Es werden da auch einige Informationen mit diesem Background oben sein. Auch diese Präsentation werde ich da drauf geben. Danke.